Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Drei Anläufe, dreimal gescheitert. Das ist ja fast so wie beim Brexit-Deal von Theresa May, nur diesmal bei uns im Bundestag. Die AfD-Abgeordnete Mariana Haarder-Kühnel. Zum dritten Mal hat sie versucht, sich zur Bundestagsvizepräsidentin wählen zu lassen. Ohne Erfolg. Wir fragen gleich hier im Podcast des Updates nach, ob es an ihr persönlich liegt oder an ihrer Parteizugehörigkeit. Dominik Peters ist mit im Studio. Er hat sich heute Möbelleasing angeschaut, denn ein Möbelhaus, ein sehr großes, das Deutschland weit agiert, möchte das auch deutschlandweit einführen.
Die sind natürlich nicht die Ersten, die das machen. Es gibt schon viele Anbieter, die man auch im Netz findet, wo man Möbel mieten kann. Da geht es manchmal nur so um Stühle, die man sich für ein Event mietet, oder man kann sich auch ein komplettes Schlafzimmer oder Wohnzimmer mieten. Aber ich glaube, mit diesem neuen Möbelhaus, dem großen Möbelhaus, da wird es nochmal ordentlich nach vorne gehen mit dem Mietmöbelmarkt, und das habe ich mir mal genauer angeschaut.
Das Thema hier in dieser Podcast-Episode. Außerdem sprechen wir übers Tuning, und zwar nicht von Autos oder Mopeds, sondern von E-Bikes, also Pedelecs.
Das ist jetzt Turbo.
Und unser Reporter hat sich zeigen lassen, Boah. Ihr hört, was da so geht. Und er hat auch Infos für uns, was wir besser lassen sollten beim Tuning.
Hätte ich nicht gedacht.
Der Podcast zum Update am Donnerstag, 4.4.2019. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Normalerweise sitzen im Bundestag Abgeordnete aller Parteien fein verteilt in wichtigen Gremien, die es so gibt. Die Parteien stellen Kandidaten und Kandidatinnen auf und die Mehrheit der Abgeordneten wählt sie dann. Seitdem die AfD im September 2017 in den Bundestag gewählt wurde, ist das alles ein wenig anders. Die anderen Parteien wollen die Rechtspopulisten nicht in bestimmten Ämtern sehen. Die AfD-Abgeordnete Mariana Haarder-Kühnel hat heute zum dritten Mal versucht, sich zur Bundestagsvizepräsidentin wählen zu lassen, und sie ist wieder gescheitert. Sie hat nur 199 Ja-Stimmen bekommen, 423 Abgeordnete haben gegen sie gestimmt und 43 haben sich enthalten. Volker Findhammer ist unser Korrespondent in Berlin im Hauptstadtstudio. Volker, warum wurde sie nicht wiedergewählt? Warum lehnt eine Mehrheit des Bundestags eine AfD-Abgeordnete als Vizepräsidentin des Parlaments immer noch ab?
Ja, Ralf, das ist tatsächlich ein erstaunliches Ergebnis, denn Mariana Haarder-Kühnel hat jetzt über Wochen und Monate versucht, in allen Fraktionen bis auf die Linke vorgesprochen, hat versucht, sich bekannt zu machen, hat versucht, für ihre Person zu werben, und es gab ja auch schon das eine oder andere Bekenntnis, beispielsweise Ralf Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende der CDU, hat ja gerade am vergangenen Dienstag gesagt, er würde sie wählen. Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, hat gesagt, er würde sie wählen, aber damit verbahnt sich jeweils kein Fraktionszwang für die Abgeordneten. Jeder Abgeordnete dürfte frei für sich entscheiden. Und dann sind 199 Ja-Stimmen und 423 Nein-Stimmen tatsächlich ein böses Ergebnis. Man kann es gar nicht anders sagen. Also dieser Versuch, im dritten Wahlgang die Kandidatin der AfD für den Posten der Bundestagsvizepräsidentin durchzukriegen, der ist tatsächlich grandios gescheitert, obwohl tatsächlich auf der anderen Seite niemand in Frage stellt, dass die AfD eigentlich einen Anspruch auf diesen Posten hat, weil der ja laut Bundestagsverordnung bzw. Bundestagsregelungen jeder einzelnen Fraktion tatsächlich zusteht. Und die AfD ist nun mal mit 91 Abgeordneten die größte Oppositionsfraktion im Bundestag.
Mit einer Partei nicht einverstanden sein, das ist natürlich das eine, aber ist Mariana Haarder-Kühnel auch persönlich umstritten?
Nein, ich glaube, es ging weniger um ihre Person, auch wenn da heute Zweifel aufkamen, ob sie nicht beispielsweise doch enge Kontakte zum Flügel rund um Björn Höcke hatte. Die wurden heute gestreut. Aber es geht dann, glaube ich, doch insgesamt gegen die AfD als Partei und die Art und Weise, wie sie sich im Bundestag verhält, die Art der Zwischenrufe, die Art, wie sie sich über andere Abgeordnete lustig macht, wie die quasi auch öffentlich beschämt werden und in den Dreck gezogen werden, teilweise nach dem Motto, wenn eine Kollegin der FDP aufsteht, dann macht man so wirklich so ein Flügelflattern, Entengeräusch nach dem Motto, jetzt melden sich die Klucken zu Wort, ich spitze es tatsächlich zu. Also da gibt es viel Unmut über das tägliche Klein-Klein, was wir in der Öffentlichkeit gar nicht mitkriegen. Und hören wir mal, was Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, zu dieser ganzen Entwicklung mit der AfD im Bundestag gesagt hat.
Ich bin mir sicher, dass kein einziger Abgeordneter der AfD auch nur einen einzigen Kandidaten der SPD bei den Geheimwahlen hier gewählt hat. Selbst dann aber zu erwarten, dass es alle tun sollen, das ist eine Frage des Geben und Nehmens auch. Und bisher ist zumindest im kollegialen Umgang die AfD nicht von der Sorte, dass man sagen kann, das läuft hier kollegial, und deswegen wächst hier auch die Distanz.
Und ich glaube tatsächlich, Ralf, das ist ein wesentlicher Grund, dass das im kollegialen Umgang häufig nicht zusammenpasst, dass da auch Umgangsformen gepflegt werden, von denen sich die anderen Parlamentarier mit diesem Ergebnis auch klar distanzieren wollen, auch zum Ausdruck bringen wollen. Liebe AfD, so geht es nicht. Wir pflegen hier andere Umgangskulturen im Deutschen Bundestag.
So eine Bundestagsvizepräsidentin, die genießt ja auch einige Privilegien. Sie bekommt mehr Geld, bekommt mehr Mitarbeiter, einen Dienstwagen bekommt sie. Spielt es auch eine Rolle, dass die anderen Parteien, die Abgeordneten, so einer AfD-Abgeordneten diesen Status nicht gönnen?
Nein, ich glaube, es sind dann eher die Zweifel, ob und wie sie sich als Bundestagsvizepräsidentin verhalten würde. Bernd Baumann, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, hat ja gesagt, so eine Bundestagsvizepräsidentin, die hat ja eine aktive Rolle. Die leitet dann die Sitzung, die darf Rügen erteilen, die darf quasi Ordnungsrufe austeilen und entsprechend ist das schon bei jeder parlamentarischen Debatte eine wichtige Funktion und da gibt es tatsächlich auch Zweifel, ob dann die AfD-Kandidatin diese Rolle so ausüben würde oder ob sie wirklich auf die nötige Distanz zu ihrer eigenen Partei gehen würde. Verhält sie sich parteiisch oder nicht? Das ist ja ein neutraler Job, der da ausgeübt werden soll. Auch da gab es erhebliche Zweifel. Die materiellen Dinge spielen da, glaube ich, weniger Rolle. Ich glaube, das war ganz stark tatsächlich eine politische Entscheidung, dass man sagen will, die AfD ist in unserem demokratischen Konsens noch nicht angekommen und deshalb verweigern wir ihr diesen Posten.
Wie geht's jetzt weiter? Wird die AfD jemals eine Bundestagsvizepräsidentin oder einen Bundestagsvizepräsidenten stellen?
Ja, formal hat sie ja den Anspruch darauf. Es ist immer die Frage, welchen Kandidaten sie vorstellen werden. Die AfD-Abgeordneten haben unmittelbar nach der Plenarsitzung bzw. nach der Abstimmung den Plenarsaal verlassen, haben in einer Fraktionssitzung beraten und sie wollen sich das natürlich nicht gefallen lassen. Der Pressesprecher Christian Lüth hatte dann schon angekündigt, jetzt werde man in jeder Sitzungswoche einen eigenen Kandidaten zur Wahl stellen, so lange, bis man denn einen habe. Also man muss zumindest davon ausgehen, dass die provokanten Töne der AfD nach diesem Ergebnis erstmal wieder deutlich zunehmen werden.
Volker Findhammer, unser Korrespondent im Berliner Hauptstadtstudio über die erneute Schlappe von AfD-Frau Mariana Haarder-Kühnel bei der Wahl zur Bundestagsvizepräsidentin heute.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So Ferienwohnung mieten ganz normal, Auto leasen auch, Fahrräder und E-Scooter in den Innenstädten mieten, alles ganz normal. Aber wie wäre es mit gemieteten Möbeln? IKEA will das jetzt machen, hat das Unternehmen gestern angekündigt. Soll heißen, ich kaufe mir meinen Kleiderschrank nicht mehr, sondern ich leihe ihn mir aus für eine gewisse Zeit und bezahle dafür, weil ich weiß, zum Beispiel nach dem Studium werde ich ja eh umziehen in eine größere Wohnung und da will ich die olle Schrankwand nicht mit rüberschleppen und dann wieder abbauen und aufbauen. Das will ich mir alles sparen. Dominik Peters aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Heißt das, wir rennen demnächst durch das Möbelhaus, packen uns den Wagen mit Regalen voll und bringen die ein halbes Jahr später einfach wieder zurück oder lassen sie zurückholen?
Das könnte es irgendwann mal heißen, aber so weit sind wir noch lange nicht. Es wird erstmal eine Testphase geben. Im kommenden Jahr will IKEA solche Leasingangebote in 30 Ländern testen. Wie das dann in Deutschland genau aussehen wird, das versucht das Möbelhaus jetzt erstmal herauszufinden. Also die gucken jetzt, wer hat hier potenziell Interesse an Mietmöbeln und welche Möbel kommen denn als Mietmöbel überhaupt in Frage? Momentan heißt es seitens IKEA nur, dass es vorstellbar sei, das Angebot zunächst für eine klar definierte Zielgruppe, wie zum Beispiel Studierende oder für einen bestimmten Sortimentsbereich zu entwickeln. In ein paar anderen Ländern, da sind die schon einen Schritt weiter.
Okay, wo denn?
Die haben in Schweden, Polen, der Schweiz und den Niederlanden schon Verbraucherstudien durchgeführt und Konzepte für Testphasen entwickelt.
Und was ist dabei rausgekommen?
In der Schweiz hat IKEA zum Beispiel festgestellt, dass kleine Unternehmen an so Leihmöbeln interessiert sein könnten. Und deswegen spezialisieren die sich in ihren Testphasen, die jetzt so langsam anlaufen, auch auf genau diese Gruppe, also auf kleine Unternehmen. Die wollen ihre Angebote erstmal gezielt auf solche Firmen zuschneiden. In den Niederlanden zum Beispiel, da hat die Verbraucherstudie ergeben, dass Studierende da empfänglich sind, sagt IKEA-Pressesprecherin Isolde Debus-Spangenberg.
Studenten haben in der Tat schon ein ganz anderes Verhältnis zu eigenem Besitz. Die sind da ganz anders als vielleicht noch die Elterngeneration und wissen, das, was sie als Studenten brauchen, das ist für den Lebensabschnitt eben erforderlich und das Richtige, wissen aber auch, dass sie in ein paar Jahren andere Bedürfnisse und auch andere Möglichkeiten haben werden.
Ja, und deswegen wird IKEA in Amsterdam mit einer Wohnungsbaugesellschaft zusammenarbeiten und da ein komplettes Möbel-Mietpaket für Studentenwohnungen anbieten.
Warum macht das Unternehmen das?
Die wollen auf mehr Nachhaltigkeit setzen, sagen sie, weil sie festgestellt haben, Umweltschutz ist für viele Kunden ein großes Thema. Die wollen nicht mehr so viel Abfall produzieren und deswegen will IKEA mit diesem Leasing-Konzept eben dafür sorgen, dass Möbel länger genutzt werden. Wenn ich selber nach einem Jahr den Racke-Schrank nicht mehr brauche, dann gebe ich ihn zurück zu IKEA und die vermieten den dann weiter.
Allerdings, nach 10-mal Auf- und Abbauen sind wahrscheinlich alle Schraubenlöcher total ausgefranst und da hält nichts mehr und es wackelt alles, oder?
Ja, irgendwann wackelt die Schranktür, das Bett fängt an zu quietschen und der Imbusschlüssel, der will auch nicht mehr greifen. Kennen wir alle. Also die Möbel werden natürlich nicht besser, aber dann will IKEA die, so sagen sie es mir, recyceln und neue Möbel draus bauen.
Gibt es irgendwelche Infos, wie teuer dieses Mieten werden soll?
Nee, die gibt's nicht. Und da sind wir bei ganz vielen praktischen Fragen, die mir die Pressesprecherin noch nicht beantworten konnte. Wie teuer wird das? Wie lange kann ich mir so ein Möbelstück ausleihen? Was ist, wenn ich es gebrauche natürlich und dann mit Kratzern oder fehlenden Schrauben zurückgebe? Bauen die mir das auch zu Hause auf? All das konnte ich noch nicht rausfinden.
Grundsätzlich aber, die Idee, Möbel zu vermieten, die ist ja nicht neu.
Nee, es gibt viele Unternehmen, die das schon länger anbieten. Furniture Leasing, Roomovo, Readymade, Inlease. Da kannst du teilweise einzelne Möbelstücke mieten oder dir auch die komplette Einrichtung fürs gesamte Wohnzimmer, also alles aufeinander abgestimmt, um mal so eine preisliche Größenordnung von einem Unternehmen zu haben. Bei Roomovo, da gibt es zum Beispiel das Schlafzimmer Kolding im skandinavischen Design ab gut 76 Euro im Monat. Also dann kriegst du ein 140 cm Bett mit Matratze, Beistelltischen und Kleiderschrank. Minimale Mietzeit sind 3 Monate. Ob sich das dann aber finanziell rechnet, ne? 76 Euro im Monat, das muss dann jeder selber schauen.
Möbel mieten. IKEA hat heute angekündigt, in das Geschäft einzusteigen. Dominik Peters mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
72 Kilometer pro Stunde, 85 Kilometer pro Stunde. Also im Netz gibt es Videos, in denen die Tachoanzeige ganz stolz abgefilmt wird und es geht immer weiter nach oben. Die Leute freuen sich richtig, weil sie ihr E-Bike, ihr Pedelec getuned haben, weil der Tritt beim normalen Pedelec nur bis 25 km/h unterstützt wird und eben 25 nicht sonderlich schnell ist, boomt der Markt für kleine Geräte, die mehr Geschwindigkeit möglich machen. Stefan Beuting über die Folgen des E-Bike-Tuning-Trends.
Ich glaube, ich habe mich heute verliebt.
Schönste Rad für die Arbeit, finde ich. Stehst du dahinter? Das schickeste E-Bike. Damit zur Arbeit fahren, einfach noch eine moderate Preisklasse. Das Ding kostet 3.300 Euro.
Sie heißt Cannondale Quick Neo. Frank Güsken, Inhaber von Cycleworks in Köln, zeigt mir das Rad. Hinten eine kleine Gepäckstange für die Radtasche, vorne gutes Licht. Insgesamt atemberaubendes Design, überhaupt nicht klobig. Damit von Bonn nach Köln zur Arbeit fahren, das könnte so schön sein.
Das Problem halt da, die 25.
25 km/h, das ist eine magische Grenze. Bis hierhin dürfen Pedelecs nämlich den Fahrer unterstützen. Aber 25 sind nicht besonders viel. Alles, was mich schneller macht, heißt S-Pedelec. Aber das sind laut Gesetzgeber keine Fahrräder mehr.
Mit der Einschränkung im S-Pedelec darf ich nicht mehr auf Radwegen fahren. Ich muss das versichern. Als Mountainbike dürfte ich damit gar nicht mehr durch den Wald fahren.
Wenn ich jetzt aber etwas zügiger auf weiteren Strecken fahre und auch Radwege benutzen will, dann habe ich ein Problem. Die Lösung für viele? Ein kleiner Chip.
Ja, wenn du den da reinmachst, sodass du so mit 35 zur Arbeit fährst, das ist halt einfach eine schöne Reisegeschwindigkeit.
E-Bike-Tuning. Was für die einen eine schöne Reisegeschwindigkeit ist, für andere einfach illegal und gefährlich.
Der Chip gaukelt dem halt einfach eine andere Geschwindigkeit vor. Das ist das, was gemacht wird. So, und dann läuft der Motor halt weiter.
Dieses Vorgaukeln oder Tunen ist strafbar. Wer keinen Pkw-Führerschein besitzt, fährt jetzt ohne Lizenz. Bis 45 km/h benötigt man eine Fahrerlaubnis für Kleinkrafträder der Klasse M. Ein Verstoß dagegen ist eine Verkehrsstraftat. Das Gefährt müsste außerdem ein Versicherungsschild tragen. Falls nicht, gibt es keinen Haftpflichtversicherungsschutz. Und wenn der Fahrradhersteller bei der Wartung feststellt, dass das Rad getuned war, erlischt auch noch die Gewährleistung. Das Verrückte ist, obwohl das alles so verboten ist, boomt der Markt mit Tuningteilen. Jens Müller vom E-Bike-Tuning-Shop.
Wir verdienen Geld dadurch, dass der Käufer eines E-Bikes den Wunsch hat, sein E-Bike schneller zu machen. Das ist der sogenannte Aftermarket. Der Käufer sitzt zu Hause und überlegt sich, was kann er noch mit seinem E-Bike machen. Und das Naheliegendste ist dann, es schneller zu machen.
Für unter 100 Euro kann ich mit einem kleinen Bauteil mein E-Bike über diese 25 km/h-Schwelle bringen. Für diese Schwelle benutzen Güsken und Müller beide den Begriff Wand oder Gummiwand. Was dir am Anfang einen Traumstart ermöglicht, verlässt dich plötzlich und viel zu früh. Ab 25 haben Pedelecs dann sogar einen höheren Widerstand als normale Räder. Eine absolute Spaßbremse.
Der Kollege ohne Motor, der fährt ja auch so schnell. Und wenn ich hier richtig Gas gebe, dann bin ich auch wieder erschöpft, wenn ich halt ankomme.
Die Saison beginnt und Polizei und Verkehrsforscher haben begonnen, vor den Gefahren des illegalen Tunings zu warnen. Vor Stürzen bei hoher Geschwindigkeit und Materialbrüchen. Frank Güsken ist davon wenig beeindruckt. Geschwindigkeit muss eh immer den Verhältnissen angepasst werden. Und was das Material angeht?
Es ist ja nicht, dass man mit dem Fahrrad nicht schneller als 25 normal fahren kann. Mit so einem Mountainbike, wenn ich da mit dem Berg runterfahre, bin ich ganz schnell bei 50 Stundenkilometern. Und dann muss das halt auch ganz normal verzögern und all sowas. Die ganzen Bauteile sind darauf ausgelegt. Also das ist überhaupt kein Problem.
Immer wieder ist von einer Zahl die Rede. Ein Drittel aller Pedelecs sei getuned. Jens Müller glaubt eher an 10%. Frank Güsken an 3. Aber auch dann wäre immer noch die Frage, warum sich so viele darauf einlassen.
Denn ca. 99,5% aller E-Bikes sind Pedelecs und nur 0,5% aller E-Bikes sind S-Pedelecs. Man muss sich natürlich jetzt immer fragen, wo ist das Problem? Warum wird das Pedelec so gut angenommen? Warum wird das S-Pedelec so schlecht angenommen? Was hat der Gesetzgeber hier vielleicht auch falsch gemacht und was müsste er jetzt hier eigentlich nachjustieren, damit eigentlich sozusagen der Pedelec-Fahrer gar nicht mehr tunen muss?
Das Dilemma ist doch, wer gesund ist, schafft 25 km/h aus eigener Kraft und kommt da nicht weiter. Wer mit E-Antrieb schneller fahren will, kann auf einmal keine Radwege mehr benutzen oder handelt illegal. Dabei gäbe es eine gute Möglichkeit, die Lage zu entschärfen und den Mobilitätswandel so richtig zu beschleunigen.
In den USA ist es anders geregelt. Da hat man eine 20-Meilen-Regelung, die wünscht sich hier jeder. Dann wäre es vielleicht überall gleich. Und dann würde man halt mit 32 Stundenkilometern halt mit Tretunterstützung fahren, was auch einfach eine Geschwindigkeit ist, die jeder Radfahrer ohne weiteres erreicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Immer wieder hat sich die AfD öffentlich von der rechtsextremen identitären Bewegung distanziert. Vor 2 Tagen gab es noch große Diskussionen, weil die AfD in Brandenburg ihren Mitarbeiter Kai Laubach für den Landeswahlausschuss vorgeschlagen hatte. Und der war, zumindest bis vor 2 Jahren offiziell, bei den Identitären aktiv. Die AfD hat daraufhin gesagt, inzwischen ist er das nicht mehr. Mit aktiven Mitgliedern der Identitären Bewegung arbeiten wir nicht zusammen. Jetzt aber neue Berichte, die dann anderes Licht drauf werfen. Julia Demming aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was gibt's da heute zu berichten?
Heute Vormittag ist bei der Zeit ein ausführlicher Bericht aufgeploppt und darin geht es um den Bundesvorsitzenden der Identitären Bewegung. Diesen Posten hat er auch ganz offiziell laut deren eigener Homepage. Daniel Fiss heißt dieser Mann, ist Mitte 20 aus Rostock und studiert Politikwissenschaft. Und dieser Daniel Fiss, das hat die Zeit rausgefunden, arbeitet für den AfD-Bundestagsabgeordneten Siegbert Dröse. Das haben sowohl Dröse als auch Fiss inzwischen bestätigt. Dröse sagt aber, ich habe ihn wegen seiner Expertise eingestellt und dass er vor der Einstellung eines Mitarbeiters keine Gesinnesprüfung extra durchführt. Das wirkt allerdings jetzt etwas unglaubwürdig, denn Fiss ist eben einer der wichtigsten Vertreter der Identitären in Deutschland und die Bewegung verfolgt nach Ansicht des Verfassungsschutzes rechtsextremistische Bestrebungen und wird deshalb auch seit 2016 als Verdachtsfall geführt und beobachtet.
Welchen Job macht denn dieser Daniel Fiss bei dem AfD-Abgeordneten?
Also der arbeitet da laut den Berichten befristet auf 2 Monate seit März und zwar im Bereich Grafikdesign und Entwicklung. Und auch bei den Identitären kümmert er sich um den Bereich Social Media und alles, was damit zusammenhängt. Er betreibt auch ein Unternehmen namens Occident Media, für das die Identitäre Bewegung viel Werbung macht. Und das ist nach deren Selbstdarstellung eine Plattform, die mit dem Slogan wirbt, die Gegenöffentlichkeit. Und damit will sie eine Alternative zur Mainstream-Berichterstattung schaffen. Angeblich arbeitet das Unternehmen auch an einer sogenannten patriotischen Nachrichten-App, aber daraus ist bisher noch nichts geworden. Jedenfalls hat auch Fiss jetzt nach dem dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass er aber bei dem AfD-Abgeordneten nicht inhaltlich arbeitet.
Jetzt ist aber ja nicht das erste Mal, dass so eine Geschäftsbeziehung zwischen der AfD und offen rechtsextremen Aktivisten rauskommt. Mhm. Was ist an dem aktuellen Fall denn so problematisch?
Ja, erstmal ist dieser Daniel Fiss eben eine echte Personalie in der rechten Szene in Deutschland. Er ist in der Neonazi-Szene in Mecklenburg-Vorpommern schon jahrelang aktiv. Früher war er da Mitglied der Nachwuchsorganisation der NPD. Und in den letzten 5 Jahren hat er sich eben zu einer wichtigen Figur an der Spitze der identitären Bewegung entwickelt. Und in seinem jetzigen Posten als Mitarbeiter eines Bundestagsmitglieds der AfD hat er auch nicht unerhebliche Rechte. Eigentlich steht ihm dadurch freier Zugang zum Bundestag zu, aber da prüft im Moment noch die Bundespolizei, ob er den Ausweis bekommt, der dafür nötig ist, oder ob von ihm möglicherweise eine akute Gefahr ausgeht. Das würde das dann verhindern und dann ist es eben auch eine offene Provokation innerhalb der AfD, wenn die einen sagen, wir distanzieren uns von der identitären Bewegung und die anderen machen sie halt zu ihren Mitarbeitern.
Welche Rolle spielt dieser AfD-Abgeordnete Siegbert Dröse innerhalb der Partei?
Er gehört zum sogenannten völkischen Flügel der AfD und war bis letztes Jahr auch Vorsitzender der AfD in Sachsen. Er hat sich mehrfach dafür ausgesprochen, dass die AfD sich zum Beispiel an Legida und Pegida annähern sollte und ist auch schon mehrfach durch versteckte Nazi-Symbolik aufgefallen.
Der Bundestagsabgeordnete der AfD, Siegbert Dröse, hat den Chef der identitären Bewegung als eine Art Social-Media-Assistenten angestellt und er sagt, dass dessen Gedankengut dabei keine Rolle gespielt habe.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rechtsextreme Trolle und Nazis, die wissen sehr gut, wie sie soziale Medien nutzen können, um mehr Öffentlichkeit und Aufregung zu bekommen für ihre Ideologien. Das war auch die vergangenen 2 Tage der Fall. Da haben Rechtsextreme sich vor allem auf Twitter gegenseitig mit einem Hashtag dazu nominiert, Menschen zu nennen, die ihrer Meinung nach abgeschoben werden sollten. Die Moderatorin Dunja Hayali zum Beispiel wurde da nominiert, genauso wie Dennis Yücel, Journalist bei der Zeitung Die Welt. Beide haben übrigens die deutsche Staatsbürgerschaft. Also wenn solche Hetzbeiträge in der privaten Timeline auftauchen, wie sollten wir da am besten mit umgehen? Darüber sprechen wir jetzt mit Alex Urban. Er ist Initiator der Facebook-Gruppe Hashtag Ich bin hier, einer Gruppe, die sich gegen Hasskommentare einsetzt. Alex, also das aktuelle Beispiel passiert gerade auf Twitter. Ihr seid eher bei Facebook unterwegs. Aber wie würdest du persönlich damit umgehen? Also eher ignorieren oder dagegen argumentieren?
Ja, also erstmal vorab, das stimmt, dass wir nur auf Facebook aktiv sind, aber wir werden genauso mit diesen Kommentaren konfrontiert, also genau mit der gleichen Argumentation, genau mit diesen komischen Kuhstall-Vergleichen, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn eine Kuh im Stall geboren ist, ist es kein Pferd oder so ähnlich. Genau diese Vergleiche haben wir dort auch bei Facebook in den Kommentaren.
Nur damit ich den Kuhstall-Vergleich richtig einordne. Also da sagt jemand, naja, nur weil jemand in Deutschland geboren ist, ist er noch kein Deutscher. Also nur weil ein Pferd im Kuhstall geboren ist, ist es noch keine Kuh.
So sieht's aus. Ja. Und das kommt ganz häufig, dieser Vergleich kommt ganz häufig natürlich bezogen auf dunkelfarbige Menschen beispielsweise, die in Deutschland, in Berlin, wo auch immer geboren sind, um dann natürlich gleich zu fragen, naja, nur weil er hier geboren ist, ist er noch lange nicht deutsch. Aber nee, das Grundgesetz regelt eindeutig, Deutsch ist derjenige, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Punkt. Und da bin ich immer dafür, was dagegen zu sagen. Und meine Standardfrage ist eigentlich, und das würde ich für Twitter auch anwenden, ob diejenigen, die das fragen oder die das posten, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, weil dort ist nämlich exakt definiert, wer deutsch ist und wer irgendwie nicht deutsch ist. Also da stellt sich die Frage nicht nach irgendwelchen Kuhstallvergleichen. Und das ist eigentlich meine Standardfrage. Und um denjenigen sozusagen auch ein bisschen zu demaskieren.
Alex, hast du noch weitere Tipps, beziehungsweise, naja, vielleicht gute Antworten, mit denen wir solche Menschen entwaffnen können?
Ja, also neben dem Hinweis auf das Grundgesetz würde ich auf jeden Fall immer auch fragen, wie weit man zurückgehen muss in den Generationen, um deutsch sein zu dürfen. Die Oma ist in Polen geboren, ist man dann deswegen jetzt dann doch deutsch oder hat man einen Migrationshintergrund oder wie ist das? Also das würden wahrscheinlich viele auch nicht vernünftig beantworten können, ohne dass sie dann in Richtung Aria-Nachweis oder sowas kommen und dann sich auch deutlich demaskieren.
Das Konzept deiner Gruppe ist es ja, Präsenz auf Social Media zu zeigen gegen Hasskommentare, mit Gegenkommentaren und auch mit Likes. Aber macht man dadurch solche Beiträge nicht oft auch größer, als sie eigentlich sind? Also viele Accounts dieser Challenge, die hatten noch nur ganz wenige Follower und plötzlich bekommen sie so eine große Aufmerksamkeit.
Ja, das ist die eine Seite, das stimmt schon. Auf uns bezogen kann man das nicht ganz beantworten, weil wir tatsächlich nur auf Medienseiten unterwegs sind. Also wir sind jetzt nicht bei Privatpersonen auf den Seiten, sodass wir denen eventuell über ihre Profile noch Reichweite schenken. Das machen wir nicht. Und da finde ich schon trotz allem legitim, darüber zu diskutieren, beziehungsweise dem was entgegenzusetzen, weil nämlich genauso die Follower desjenigen, der das postet, auch dort unterwegs sind und denjenigen eventuell noch verteidigen oder diese Denke verteidigen. Und dagegen trotzdem was zu schreiben, finde ich sehr wichtig.
Hm. Wie wichtig denn im Allgemeinen? Also muss ich denn zum Beispiel ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich vielleicht keine Kraft oder auch gar keine Lust habe, mich gegen solche Hasskommentare einzusetzen?
Nö, das kann ich sogar sehr gut verstehen, wenn man da keine Lust hat. Trotz allem würde ich denjenigen mit einem Like die Unterstützung schenken, die sich da einsetzen. Also so ein Like kostet nicht viel, kostet auch keinen Aufwand, keine große Überwindung, aber gibt natürlich denjenigen schon Rückenwind, die sich das einsetzen und zeigt auch Mitlesern, dass da eben noch mehr sind, die diesen Kommentar gut finden, die diesen Inhalt des Kommentars gut finden und das unterstützen und ermutigt vielleicht wiederum noch einen dritten, dann doch noch was zu schreiben.
Gute Idee. Danke, Alex.
Ja, gerne.
Alex Urban von der Facebook-Gruppe Hashtag Ich bin hier, einer Gruppe, die sich gegen Hasskommentare einsetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.